Deutschlandfunk. Der Tag.
Er kam als syrischer Dissident nach Deutschland und jetzt muss Anwar R. lebenslang hinter Gitter für Taten in Syrien vor seiner Abkehr vom Assad-Regime. Das Oberlandesgericht Koblenz hat ihn schuldig gesprochen für Folter und Menschenrechtsverletzungen. Ein historisches Urteil, sagen Vertreter von Menschenrechtsorganisationen wie Wenzel Michalski von Human Rights Watch.
Die Großen lässt man laufen, die Kleinen hängt man. Aber er war kein Kleiner. Ja, er war Chef dieser Branch 251, einem schrecklichen Gefängnis. Ein Freund von mir saß da drin. Die Zustände, die wurden ja da auch im Gericht beschildert. Und er war der Chef der Ermittlungsabteilung. Also diejenigen, die unter ihm standen, die haben fleißig gefoltert.
Ihn hören wir gleich ausführlich zu dieser Sache. Und wir hören unsere London-Korrespondentin Christine Heuer. Denn Partygate geht weiter und bringt Großbritanniens Premierminister Boris Johnson richtig in Bedrängnis. Beziehungsweise für Oppositionsführer Keir Starmer ist die Party schon vorbei.
The party's over, Prime Minister. The only question is, will the British public kick him out? Will his party kick him out? Or will he do the decent thing and resign?
Yeah! Tja, die Frage ist nicht mehr, ob Boris Johnson aus dem Amt geschmissen wird, sondern nur noch wie, sagt Keir Starmer. Aber ist das wirklich so? Das klären wir auch gleich in der Tag an diesem 13. Januar 2022. Ich bin Philipp May. Hi. Anwar R. ist einer der wenigen hochrangigen syrischen Dissidenten. Schon relativ früh im syrischen Bürgerkrieg kehrte der damalige Oberst des Geheimdienstes dem Assad-Regime den Rücken. Als er sich 2012 absetzte, wurde das gefeiert von der Exilopposition. Über ein humanitäres Aufnahmeprogramm und auf Empfehlung eines prominenten syrischen Regimekritikers kam er 2014 legal mit Visum nach Deutschland. Dort lebte er unbehelligt, sagte selbst bereitwillig als Zeuge in anderen Ermittlungsverfahren aus und gab dort auch Auskunft über seine Rolle als Gefängniskommandant vor seiner Abkehr. Und jetzt ist er unter anderem deswegen vor dem Oberlandesgericht in Koblenz zu lebenslanger Haft verurteilt worden mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Das ist in Deutschland möglich, weil hier das sogenannte Weltrechtsprinzip gilt. Demnach können beispielsweise Verbrechen gegen die Menschlichkeit auch ohne Ortsbezug zu Deutschland hier bestraft werden. Dass schwere Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Assad-Syrien begangen werden, ist vollkommen klar. Aber die Frage ist, hat es hier wirklich den Richtigen getroffen? Und ich gebe die Frage direkt weiter an Wenzel Michalski, Deutschlandchef von Human Rights Watch. Hat es den Richtigen getroffen?
Ich glaube ja. Also das Gericht hat ja wirklich sehr schwere Straftatbestände festgestellt. Und man kann ihn auch, wenn er desertiert ist und wenn er vorher ausgesagt hat, kann man so einen Menschen nicht frei laufen lassen. Er war in einer exponierten Position als hoher Beamter in dem Staatssicherheitsapparat und war aufsehender Ermittler in einem notorischen Foltergefängnis. Das heißt also, er war einer derjenigen, die das zu verantworten haben. Und insofern hat es den Richtigen getroffen. Das heißt nicht, dass es vielleicht noch Schlimmere gibt oder man hätte sich gewünscht, noch viel mehr und andere Menschen auch vor Gericht zu sehen und verurteilt zu sehen. Aber er ist nun mal eben angeklagt worden und es war in Ordnung, dass er verurteilt worden ist. Es war vor allem sehr, sehr wichtig für die Opfer und die Angehörigen der Opfer, die auch diesen Prozess sehr intensiv mitverfolgt haben, zu sehen, dass es Gerechtigkeit gibt. Das ist für Opfer unglaublich wichtig, für deren Seelenheil, aber auch für die historische und politische Aufarbeitung der Geschehene dort in Syrien.
Jetzt sagt es aber Anwar R., naturgegebenermaßen als Angeklagter, ja anders. Er sagt, er habe eben lange an das Assad-Regime geglaubt, aber dann auch ab dem Zeitraum, wo ihm dann ja die Taten zur Last gelegt werden, jetzt vor dem Gericht, habe er im Gegenteil Folterung gar nicht mehr angeordnet, sondern versucht eigentlich schon, so viele wie möglich davon zu verhindern. Die Frage, die sich da bei mir anschließt, wie kann ein deutsches Gericht beurteilen, unter welchen Zwängen man in solchen staatlichen Strukturen wie eines Regimes von Assad in Syrien stand? Ist das überhaupt möglich für ein Landesgericht, ein Oberlandesgericht in Koblenz?
Ist es deswegen möglich, weil sich das Gericht auf Zeugenaussagen gestützt hat. Es gab eine große Anzahl von Menschen, die selber dort im Gefängnis saßen, von Angehörigen, von Organisationen wie zum Beispiel Human Rights Watch, die Details, die Fakten, Beweise gesammelt haben und die wurden dann auch herangezogen. Insofern ist es möglich. Nun ist natürlich eine Verurteilung außerhalb Syriens nicht ideal. Viel besser in einer idealen Welt würde dieser Mensch in Syrien verurteilt werden. Aber Syrien ist kein Rechtsstaat. Das Assad-Regime funktioniert, existiert noch immer. Und insofern müssen wir sehr dankbar sein, dass es dieses Völkerstrafrechtsprinzip gibt in Deutschland, nachdem eben Menschen, die sich Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gemacht haben, hier auch verurteilt werden können.
Vollkommen klar. Jetzt gibt es Stimmen von Menschenrechtsorganisationen. Es war nicht Ihre, ich glaube, es war das Europäische Center für Verfassungs- und Menschenrechte, Patrick Kroker, der sagt sinngemäß, ich paraphrasiere jetzt, der Prozess sei deswegen so wichtig, weil noch einmal gerichtlich festgestellt wird, dass das, was das syrische Regime bis heute macht, ein Menschheitsverbrechen ist. Sehen Sie diese Symbolik auch?
Auf alle Fälle, das kann ich nur unterstreichen. Man kann dieses Regime nicht einfach davonkommen lassen mit diesen Dingen. Vor allem, weil es ja immer noch passiert in Syrien. Das Regime wird unterstützt durch die russische Regierung. Das heißt, es ist auch gar nicht möglich, dieses Regime anzuklagen, vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, weil Russland, das im UN-Sicherheitsrat sitzt, das wiederum zuständig ist für den Internationalen Strafgerichtshof, immer wieder die Hand auf seinem Schützling legt. Und insofern ist es ja ein unglaublicher Gewinn, dass dieser Prozess in Deutschland stattfinden konnte.
Aber die Frage bleibt ja trotzdem, muss für diese Feststellung, dass unter dem Assad-Regime zweifellos Unrecht geschieht, jemand auch in dieser Härte abgeurteilt werden, der sich frühzeitig, ja wirklich schon vor vielen Jahren, aktiv gegen das Regime gewandt hat und gleichzeitig sogar auch Zeugnis abgelegt hat über das Regime?
Also über die Schärfe, auf die Höhe des Strafmaßes, die kann ich nicht kommentieren. Das ist Sache des Gerichts. Und wir warten da natürlich auch auf die detaillierte Begründung des Gerichts. Natürlich, ich meine, vergleichen Sie das mal mit einem Kriminellen. Wenn einer, und das ist ja im Sinne kriminell, das ist da bloß staatlich sanktioniert, aber wenn wir das mal auf einen Mörder-Dieb herunterbrechen würden, dann würde man sich nicht wundern, dass auch einer, obwohl er vorher ausgesagt hat, für seine Taten verurteilt wird. Das ist ja das Prinzip der Gerechtigkeit. Es gab wohl auch Ankündigungen des Angeklagten, weitergehende, tiefgehende Informationen über das System Assad preiszugeben. Das ist anscheinend nicht passiert. Das hätte vielleicht eventuell strafmildernd wirken können, aber es ist nicht passiert. Und insofern hat das Gericht nun diese Strafe so verhangen.
Muss für Dissidenten von Terrorregimen nicht dennoch auch zumindest ein Stück weit Immunität gelten? Denn dass die sich vor ihrer Kehrtwende schuldig gemacht haben müssen als Teil des Regimes, das ist ja eigentlich klar, das ist ja immanent, wenn man Dissident eines Unrechtsregimes ist.
Ich denke, das muss man wahrscheinlich von Fall zu Fall sehen, wie diese Tatsache dann gelagert ist und wie schwer die Vorwürfe sind. Aber im Prinzip ist es so, dass dieses Urteil ein Signal sendet an kommende Menschenrechtsverbrecher oder existierende Menschenrechtsverbrecher, schnell damit aufzuhören oder gar nicht erst damit anzufangen, weil man zur Rechenschaft gezogen wird. Es ist ja das Problem, eigentlich ein Weltproblem, dass bei Menschenrechtsvergehen zu wenige zur Rechenschaft gezogen werden für ihre Straftaten. Und diese Straftaten beinhalten Mord, sexuelle Vergewaltigung, sexuelle Gewalt, verschwinden lassen, Folter und so weiter im Allgemeinen. Das sind also keine Kavaliersdelikte oder irgendwelche Fehler, die dort begangen worden sind, sondern die Menschen haben aufgrund der Erwartung eines Vorteils für sie mit diesem Regime zusammengearbeitet. Und das darf nicht schuldlos vorbeigehen.
Aber wenn Sie ehrlich sind, sendet dieses Urteil auch das Signal aus für Menschenrechtsverbrecher, für Mitläufer in Terrorregime, ich mache lieber weiter, ich laufe auf keinen Fall über.
Das weiß ich nicht. Also das ist bestimmt von Fall zu Fall unterschiedlich. Wenn es trotzdem besser ist, für Menschen überzulaufen, weil sie es vielleicht auch gar nicht mehr aushalten mit ihrem Gewissen, dann wird sie das daran nicht hindern. Aber noch wichtiger ist eigentlich, dass die Menschen gar nicht erst anfangen, sich in solche Regime verwickeln zu lassen und da mitzumachen als Opportunisten, Mitläufer oder aber auch Täter oder aber auch, wie in diesem Fall, Menschen, die in der Position sind, solche Straftaten anzuordnen.
Wenzel Michalski, Deutschlandchef der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Herr Michalski, vielen Dank für das Gespräch.
Bitte sehr.
Christine Heuer in London ist wieder mal in der Leitung. Hallo Christine.
Hallo Philipp.
Du, ich habe gerade mal geschaut, 10. Dezember, also vor ziemlich genau einem Monat, da haben wir das letzte Mal wir beide im Podcast zusammen gesprochen. Und auch da ging es natürlich schon um Partygate, also Partys in 10 Downing Street, dem Amtssitz von Boris Johnson während des Lockdowns. Und du hast damals gesagt, das ist von allen Skandalen, die Boris Johnson bisher zu überstehen hatte, der gefährlichste für ihn. Aber er hat ja noch eine Verteidigungslinie. Er sei nicht dabei gewesen, hat er gesagt. Und alle Corona-Regeln, die seien ja auch befolgt worden.
All guidance was followed completely during number 10.
I can tell you that the guidelines were followed at all times.
I can tell you once again that I certainly broke no rules.
Ja, schöne Collage übrigens, habe ich aus deinem Beitrag von heute Morgen geklaut, hast du natürlich gemerkt. Und jetzt kann man sagen, die Verteidigungslinie, die ist pulverisiert. Sag uns, was alles seitdem herausgekommen ist.
Also das Wichtigste, was herausgekommen ist, es gab eine Gartenparty in Downing Street am 20. Mai 2020. Das war die Phase des allerhärtesten Lockdowns in Großbritannien. Da war es nicht erlaubt, mehr als eine Person aus einem anderen Haushalt zu treffen und das auch nur im Freien und auch nur mit mindestens 2 Metern Abstand. Die Polizei hat ziemlich darauf geachtet, dass diese Regeln eingehalten wurden. Und mitten in dieser Situation lädt Johnsons Bürochef 100 Gäste per Mail in den Garten ein für den Abend. Er sagt, wir wollen das herrliche Wetter nutzen nach einer anstrengenden Zeit. Wir treffen uns auf ein paar Drinks, kommt vorbei. And bring your own booze, also bringt eure eigene Flasche mit. Hm. Boris Johnson hat danach gesagt, hat danach nicht gesagt, ob er dabei war oder nicht. Aber natürlich war der Verdacht sehr stark, dass das so gewesen ist. Und er hat auf eine interne Untersuchung verwiesen. Aber Augenzeugen sagen, Boris Johnson war da, Carrie auch, seine damals Verlobte. Deshalb musste Boris Johnson schließlich zugeben, dass er da war. Er hat sich gestern im Unterhaus entschuldigt. Die Opposition fordert seinen Rücktritt. Die Tories gehen ihm von der Fahne. Und ja, es stimmt, es ist die schwerste Krise in seiner Zeit als Premierminister.
Und es ist herausgekommen, um das mal klar zu sagen, er hat die Unwahrheit gesagt.
Naja, ja, er hat ganz offensichtlich die Unwahrheit gesagt, aber das gibt er nicht zu. Als er sich gestern entschuldigt hat im Parlament, da hat er sich nicht dafür entschuldigt, dass er bei der Party war oder dafür, dass es diese Party überhaupt gegeben hat, sondern er hat sich mehr dafür entschuldigt, welcher Eindruck da entstanden ist, dass die Leute annehmen mussten oder konnten, dass die Regierung sich nicht an die Regeln hält, die sie den Bürgern auferlegt hat. Und das tue ihm eben von Herzen leid. Das war seine Entschuldigung. Und dann hat er gleich gesagt, als er da hingegangen ist zu dieser Party, abends um 18 Uhr, auch nur für 25 Minuten und auch nur um seinen Mitarbeitern für die harte Arbeit in der Pandemie zu danken, da habe er blindlings gedacht, dass das gar keine Party ist, sondern ein Arbeitstreffen. Hm. Und deshalb, ja, ist er eigentlich, ist ihm in der Sache im Prinzip überhaupt kein Vorwurf zu machen. Er hat dann noch gesagt, im Nachhinein, er hätte die Leute zurück in ihre Büros schicken müssen. Auch das tut ihm furchtbar leid.
Und das glaubt ihm irgendjemand?
Nein, das glaubt ihm natürlich überhaupt niemand. Aber er behauptet es erstmal und er sagt, bitte lasst uns abwarten auf die Ergebnisse dieser internen Untersuchung, die er in Auftrag gegeben hat. Das kann 10 Tage dauern, das kann auch ein bisschen länger dauern, bis diese Ergebnisse vorliegen. Also was er tut ist, er kauft sich Zeit und Die einen ballen die Faust in der Tasche und die anderen fordern laut bereits seinen Rücktritt.
Christine, ich habe gerade in der Themenübersicht schon den The Party is Over O-Ton von Labour-Oppositionsführer Keir Starmer gespielt. Wir können ihn eigentlich direkt noch einmal einspielen. Ich habe ihn hier liegen. Warte mal ganz kurz.
The party's over, Prime Minister. The only question is, will the British public kick him out? Will his party kick him out? Or will he do the decent thing and resign?
Ja, dieses Gejohle da in dem Unterhaus, wunderbar. Gehen wir mal auf das ein, was Keir Starmer gesagt hat. Also angenommen, er hat recht, Johnson ist erledigt, the party is over. Und es geht nur noch um das Wie. Gehen wir also mal diese drei Optionen durch, die er genannt hat. Wie wahrscheinlich ist tatsächlich, he does the decent thing, also das einzig Anständige, er tritt aus freien Stücken zurück?
Macht er nicht, ist ausgeschlossen. Oder ich halte es für ausgeschlossen. Boris Johnson ist ein Kämpfer. Es wird auch durchgestochen, dass er hinter den Kulissen auch gleich gestern nach seiner Entschuldigung im Unterhaus die ganze Schuld dann auf andere geschoben hat, also auf seine Mitarbeiter. Dieser Mann tritt nicht aus freien Stücken zurück, der kämpft.
Okay, dann bleiben die anderen beiden Optionen. Entweder the public, die Öffentlichkeit, schmeißt ihn raus, oder seine Partei. Ich nehme an, diese beiden Optionen, die sind miteinander verknüpft in gewisser Weise. Weil die Partei
sogar miteinander verknüpft sagt.
Ja.
Ja, denn die Partei kann ihn stürzen, genauer die Tory-Abgeordneten im Unterhaus, die können das tun. Da müssen genug von ihnen Briefe schreiben, in denen sie ihm das Misstrauen aussprechen. Dann wird es eine Abstimmung, in diesem Fall würde es eine Abstimmung geben. Und wenn er die verliert, dann müsste er zurücktreten. Dann hat er keine Chance mehr. Das wäre dann aber nicht aus freien Stücken. Die Partei wird diesen Weg aber nur gehen, wenn sie davon ausgeht, dass sie mit Boris Johnson keine Chance mehr hat, Wahlen zu gewinnen. Er war ja der ganz große Wählermagnet. Er hat eine riesige Mehrheit geholt für die Tories bei den letzten Wahlen. Aber wegen Partygate, vor allem wegen Partygate, nicht nur, aber vor allem, ist Boris Johnson in den Umfragen jetzt im freien Fall. Die Wähler nehmen ihm das alles richtig übel. Und wenn er dauerhaft als Verlierer abgestempelt wird, dann wird diese Partei ihn fallen lassen und versuchen, mit jemand anderem in die nächsten Wahlen zu gehen.
Mhm. Wenn du sagst, seine Umfragewerte sind im freien Fall, kannst du das mal beziffern? Wie sind die Umfragewerte von ihm?
Also es ist zum einen so, dass Labour jetzt auch schon über viele Wochen satt führt, zweistellig inzwischen sogar. Also dass Labour vor den Tories liegt. Dann ist es so, dass zwischen 50% und 60%, die Zahl weiß ich jetzt nicht genau, finden, dass er, dass Boris Johnson zurücktreten muss. Und auch interessant, nur 12% glauben, dass er bei Partygate die Wahrheit sagt. Da hat ein Meinungsforscher gesagt, das sind weniger Menschen als die Gruppe derjenigen, die glauben, dass die Mondlandung ein Fake war. Und dieser Meinungsforscher hat gesagt, das Vertrauen in Boris Johnson sei nicht besonders groß.
Schöner Vergleich. Aber es könnte ja doch sein, wir wissen, Boris Johnson hat sich schon öfter aus eigentlich völlig unmöglichen Situationen befreien können. Vielleicht hat Keir Starmer ja am Ende doch Unrecht und Johnson überlebt auch diesen Skandal. Was könnte ihn denn überhaupt noch retten? Angenommen, er spielt auf Zeit und Leute sind ja auch vergesslich.
Ja, er braucht ein Erfolgsthema. Er braucht ein Thema, das von Partygate ablenkt. Das hat über Weihnachten ja schon mal geklappt, einfach weil dann Weihnachtspause auch war und die Gemüter zur Ruhe kamen und nach dem Jahreswechsel war das Thema dann nicht mehr die Nummer eins. Aber das hat sich jetzt natürlich gründlich geändert. Das heißt, er bräuchte ein anderes, ein großes Thema und einen großen Erfolg für sich. Jetzt könnte man sagen, Großbritannien steht offenbar in der Pandemie ziemlich gut da im internationalen Vergleich. Viele sagen ja, dass Großbritannien in Europa das erste Land sein wird, das von der Pandemie in die Endemie gelangen wird. Das sieht man jetzt auch gerade, weil die Infektionszahlen sinken. Das ist ein positives Signal. Das stimmt viele optimistisch. Aber selbst das schlägt sich gerade nicht in den Schlagzeilen durch oder in den Berichten oder in der öffentlichen Wahrnehmung. Corona läuft trotz dieser positiven Neuigkeiten unter ferner Liefen. Er braucht einfach neue Erfolge. Er kann auf ein Thema hoffen, das des Weges kommt. Oder er könnte auch versuchen, aktiv einen Erfolg zu erzielen. Das große Thema dieses Jahr hier, sagen viele, wird die Krise der Lebenshaltungskosten sein, weil viele sich hier in Großbritannien wegen der, vor allen Dingen wegen der steigenden Energiepreise, das Heizen nicht mehr leisten können. Aber dagegen etwas zu tun, gegen die Inflation etwas zu tun und so weiter, das ist richtig schwere Arbeit. Und ehrlich gesagt, damit hat er sich bisher als Premierminister noch nicht hervorgetan.
Okay, dann schauen wir nochmal auf seine Perspektive, indem wir nochmal ganz kurz zurückblicken. Und zwar, wenn wir an Johnsons Vorgängerin, die Frau mit dem wunderschönen Namen, dem wunderschönen Nachnamen, Theresa May, schauen. Deren Demontage zog sich über Monate hin. Die war ja schon ganz lange die Dead Woman Walking. Könnte es jetzt bei Boris Johnson auch so kommen, dass er im Prinzip in 10 Monaten noch Premierminister ist, aber keiner nimmt ihn mehr ernst und alle kungeln schon die Nachfolger aus?
Ja, das kann so kommen. Das ist ganz schwer abzusehen. Also nimm mal den Worst Case für ihn an. Es gibt diese Misstrauensbriefe aus den eigenen Reihen und es gibt eine Abstimmung bei den Tories darüber, ob sie diesem Premierminister, ihrem Parteivorsitzenden, noch das Vertrauen aussprechen oder nicht. Und nimm mal an, er gewinnt diese Abstimmung. Dann sagen die Statuten in der konservativen Partei, darf ein solcher Versuch 12 Monate lang nicht mehr unternommen werden. Dann würde er ein ganzes Jahr Zeit gewinnen.
Und er würde
wäre eine Möglichkeit von vielen.
Und er würde den Teufel und das tun.
Es ist sehr schwer. Es ist wirklich nicht so leicht, einen amtierenden Premierminister aus dem Amt zu drängen.
Die Saga könnte sich also noch länger hinziehen und wir müssen vielleicht nicht in 1 Monat, aber in 2 oder 3 Monaten nochmal über Boris Johnson sprechen. Christine, danke dir.
Wer weiß, vielleicht auch früher.
Ja, schauen wir mal.
Wir werden sehen.
Danke dir.
Dir auch. Tschüss, Philipp.
Tschüss. So, noch kurz ein paar Anmerkungen zum Abschluss. Es gibt ja immer mal wieder ein paar der Tagfolgen, die besonders viele Reaktionen hervorrufen. Und das Gespräch mit dem ungeimpften Pfarrer Bernd Rampmeier am 27.12. von mir war so eine Folge. Vielen Dank für das viele Feedback. Es war wirklich alles dabei, Lob, aber auch Kritik und zwar ziemlich gleich verteilt in beide Richtungen, dass ich Herrn Rampmeier viel zu viel habe durchgehen lassen und dass ich Herrn Rampmeier viel zu wenig habe ausreden lassen. Vieles konnte ich punktuell nachvollziehen. Ich kann das aber leider unmöglich alles beantworten, habe aber wirklich alles gelesen. Auf einen Vorwurf, der immer wieder kam, möchte ich kurz eingehen. Und zwar, wenn man einem Menschen medialen Raum gibt für seine Gründe, sich nicht impfen zu lassen, womit er ja Vertreter einer Minderheit ist, ist das nicht direkt False Balance. Schon gar nicht in dem Sinne, wie der Begriff jetzt in der Corona-Berichterstattung Einzug gefunden hat. Da geht es ja darum, dass man beispielsweise einen Wissenschaftler in die Sendung holt, der eine völlig abseitige These vertritt, die von der Mehrheit der Wissenschaft nicht geteilt wird. Und das dann gleichwertig mit der gängigen Lehre nebeneinander stellt. So nach dem Motto, kann so sein, kann aber auch so sein. In meinem Gespräch mit Herrn Rampmeier ging es aber um was ganz anderes, nämlich um das Ausleuchten der Ansichten eines nicht so kleinen Teils dieser Gesellschaft, der aber für die Pandemiebekämpfung eine hohe Relevanz besitzt. Das mag einem nicht gefallen, wie es da aussieht. Man kann das auch für Quatsch halten, aber das ändert eben nichts daran, wie es da aussieht. Also schaut man auch da hin und wieder mal hin. Natürlich kritisch. So, ich hoffe, ich habe dieses Missverständnis aufgeklärt. Jedenfalls bin ich jetzt fertig. Der Tag @deutschlandfunk.de, unsere E-Mail-Adresse. Schreiben Sie ruhig. Bis bald.